Bin hat angerufen. Also, wir sind sehr froh, dass du bei uns bist. Bitte sehr.
Um 1 Uhr weder, gibt's schon Mittagessen. Weder die Kanzlerin hat angerufen. Ich kann mich nicht entschuldigen, ich war falsch disponiert. So einfach ist das. Ich war nämlich in der tiefsten Vorbereitung der Predigt für Sonntag. Und ich war total falsch disponiert. Ich habe gedacht, der Vortrag käme morgen. Und ich habe nämlich zufrieden noch heute Morgen bei einer Frau, ich habe heute den ganzen Tag frei. Ich kann in aller Ruhe meine Predigt, der Udo Fach ist da, der macht das. Und dann fiel mir ein, der fährt ja Mittag schon wieder weg. Also irgendwie bin ich voll daneben gewesen. Ich bin aber jetzt da und bin dankbar, dass ich kaum Amen geschrieben hatte auf meine Predigt. Klopft's an der Tür, denke, jetzt muss ich jetzt auch. Der Christ und die Massenmedien ist das Thema, ist das richtig? Ist ja wunderbar. Udo, ich hoffe nicht, dass du mir was weggenommen hast. Wenn ich gleich volle Tomaten an den Kopf kriege, leite ich die ab in die letzte Reihe. Der Christ und die Massenmedien. Ein Thema, das, ich hatte Ihnen das am ersten Tag erzählt, für mich eine Herausforderung gewesen ist, als ich nach meinem theologischen Studium und meiner Ordination in diese Aufgabe beim Christlichen Medienverbund oder bei der Konferenz evangelikaler Publizisten, wie wir damals noch hießen, geschickt wurde. Ich lebe in einer theologischen Bruderschaft zusammen und wir bleiben zeitlebens als Studien- und Lebensgemeinschaft zusammen. Das heißt also, wir treffen uns auch regelmäßig in dieser Studien- und Lebensgemeinschaft. Wir sind etwa 1000 Leute in ganz Deutschland und darüber hinaus. Und wir sind auch finanziell an diesem Unternehmen dahingehend beteiligt, dass ein großer Teil unseres Zehnten zur Erhalt dieser Institutionen gegeben wird und pflegen unsere Bruderschaft auch dahingehend, dass wir unsere Arbeitsplätze nicht selbst suchen. Wir unterliegen einem Sendungsprinzip. Und ich wurde also von der Leitung des Hauses in dieser Aufgabe, in der ich jetzt stehe, gesandt. Ich konnte mir den Arbeitsplatz auch nicht selbst suchen. Und als dann die Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor mich in diese Aufgabe entsandte, gab es nicht wenige unserer, wie hießen damals noch Tabor-Brüder, das waren also Theologen, die große Anfragen stellten, ist denn das, was der Bruder Barke da macht, richtig? Medien, das ist doch Deubelszeug. Die hatten zwar vom Evangeliumsrundfunk schon gehört und damals gab es ja vor mehr als 30 Jahren ausschließlich den Evangeliumsrundfunk, der im christlichen Bereich quasi so als Pressure Group nach vorne marschierte. Das war ja revolutionär. Und es gab die Nachrichtenagentur IDEA, aber das bekannteste damals war der Evangeliumsrundfunk und der Barke, der soll dann sowas Ähnliches machen, aber nicht Sendungen, sondern klären zwischen Politik und Christen und Medien und Medien. Das ist ja alles so schwierig. Ich habe mich dann auch als, ich sag mal, Grundlage meines eigenen Auftrages an diese Herausforderung begeben und habe auch versucht, mal so eine Standortbestimmung aufzuschreiben für mich selbst, die für mich zu einer Art Stellenbeschreibung geworden ist für meinen Auftrag. Und ich bin unendlich dankbar, dass gerade hier für mich das Wort Gottes so ganz nahe spricht. Wenn ich beispielsweise lese in Matthäus 28, in den Versen 18 bis 20, und das ist wiederum eine Bestätigung für meine neue Aufgabe in Berlin, denn dieses Wort aus Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, steht am Portal des Berliner Doms. Dieser Berliner Dom hat früher, nein, der steht immer noch da, aber die Volkskammer, die neben ihm gestanden hat, die gibt's nicht mehr. Und die kommunistischen Führer der damaligen Zeit in Ost-Berlin, wenn sie zur Volkskammer rein wollten, von Erich Honecker bis runter zu seinen anderen Genossen, die mussten an diesem Portal unweigerlich vorbei. Und die mussten dieses Portal, wenn sie nicht ganz blind waren, mussten das, was dort in dem Portal am Dom ist, das war damals schon von uns aus Westdeutschland restauriert worden und stand immer in goldenen Lettern da, damit sie ja auffällt. stehen zwei Gottesworte. Das eine, Matthäus 28, ich bin bei euch aller Tage bis an der Weltende. Und das andere auf der rechten Seite, das ist mein Konfirmationsspruch aus 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Für die Kommunisten damals eine Wahnsinnsprovokation. Zumal Erich Honecker in seinen letzten Tagen sagt, noch weder Esel noch Ochs werden den Lauf des Sozialismus, Kommunismus aufhalten. Wir sehen heute, was daraus geworden ist. Aber für mich steht in Matthäus 28, 20 noch etwas ganz anderes, nämlich der Verkündigungsauftrag für uns Christen. Bringt das Evangelium bis an die Enden der Erde. Ich bin vor einigen Jahren im Thema Christenverfolgung durch China gereist und habe mit den Christen in China, die damals noch sehr viel stärker, das ist etwa 10 Jahre her, noch sehr viel stärker verfolgt wurden als heute, gesprochen und habe sie gefragt, ja, wie kommt es denn, dass ihr überhaupt etwas vom Glauben gehört habt? Und dann erzählte mir einer in der Nähe von Luoyang, das war eine kleine Bibelschule mit 24 Studierenden, 4 Meter unter der Erde in einer Lehmhöhle haben diese jungen Menschen gelebt, 12 junge Damen, 12 junge Herren. In der Mitte war so ein Lehrsaal, alles unter der Erde. Die lagen auf dem glatten Boden in den Klamotten, die sie tagsüber anhatten. Da lagen sie auch nachts. Eine sanitäre Anlage gab es nicht, kein fließend Wasser. Ab und zu mal zapften sie irgendwo an Stromleitungen, die waren an und haben dann mal für 2 Stunden Strom gehabt. Die haben gesagt, wir haben aus dem Westen Transistorradios geschenkt bekommen und haben immer die Sendungen von TVR, die aus Indien ausgestrahlt wurden, gehört. Und dann haben wir die Bibel, die uns vorgelesen wurde, abgeschrieben. Und so haben wir die verbreitet. Und so ist auch diese Bibelschule in Luoyang entstanden, bis an die Enden der Erde. Nachdem 1945 die Missionare aus dem Land mussten, gab es keine Missionare mehr. Bis auf die Einheimischen, die geblieben sind. Und wie hat man dann die Gemeinden versorgt? Es gab nichts Genialeres als den Hörfunk in der damaligen Zeit. Das war damals ein neues Medium. So wie auf der einen Seite ich am ersten Tage gesprochen habe von der Einflussnahme Adolf Hitlers. Als Negativbeispiel haben wir jetzt das Positivbeispiel. Gott hat die Menschen durch das Radio erreicht. Durch Sendungen von Transvolt Radio, dem Partner vom ERF, haben sie das Evangelium hineingebracht nach China. Und heute in vielen islamischen Ländern, wo es geradezu verboten ist, ein Freund von mir arbeitet in Saudi-Arabien, jedes Mal, wenn der von der Heimat nach Saudi-Arabien zurückkommt, die suchen in seinem Koffer nur eins, eine Bibel. Und wenn sie die nicht gefunden haben, macht das Ding wieder zu und sind zufrieden. Der könnte alles Mögliche da reinschmuggeln. Hinter der Bibel sind sie am meisten her. Und er sagt, wenn wir uns mal treffen wollen zum Gottesdienst, dürfen wir das nicht öffentlich sagen, dann gehen Sie in die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der Botschaft und haben dort einen Gottesdienst. Aber dann dürfen Sie auf dem Weg von zu Hause hin in die Botschaft nicht einmal eine Bibel in der Tasche haben. Werden Sie verhaftet, wenn einer die Bibel findet. Gibt es nur in der Botschaft, und wenn Sie die Botschaft verlassen, müssen Sie die Bibel an der Tür abgeben. An die Enden der Erde, den Schallwellen, den Radiowellen, gibt es für die Radiowellen gibt es keine, trotz Störsender, keine Grenze. Und das ist das Faszinierende. Und deshalb hat Jesus Christus die Medien für seine Botschaft gebraucht. Jesus war der erste Mediennutzer. Wann hat er die Medien genutzt? Wer weiß es? Und welche Medien? Sehr gut, genau so ist es. Die Schallwellen des Wassers. Er hat auf dem Boot gestanden und ist zurückgefahren und hat die Schallwellen des Wassers benutzt, um mehr Menschen auf diese Art und Weise mit dem Evangelium zu erreichen. Und in Markus 16, Vers 15 steht, geht hin in alle Welt. Transportiert mit den Medien das Evangelium in alle Welt. Oder wenn ich in Lukas 24 lese, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. sagt es allen Menschen, gefragt oder ungefragt. Und schließlich, wenn ich Apostelgeschichte 1,8 lese, Zeuge sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde, bis in die gesamte damals vorgestellte Welt, soll die Botschaft des Evangeliums getragen werden. Ich sage Ihnen, ich habe heute Nacht fasziniert Fernsehen geschaut. Bis 2:30 heute Morgen. Der beste Film, den ich je im Fernsehen gesehen habe, habe ich heute zum 11. Mal gesehen. Martin Luther. Faszinierend. Wie dieser Mann sich auf nichts anderes verlassen hat in seiner Situation damals als auf das Wort. Wenn das Wort mir zeigt, dass ich falsch liege, will ich alles widerrufen. Aber das Wort sagt mir nicht, dass ich falsch liege. Ich liege richtig. Die Päpste und Kardinäle, sie lügen. Wenn mir einer von Ihnen allen sagt, dass ich lüge, dann bitte aufgrund der Berichte der Bibel. Darauf hat er sich verlassen. Das hat mich elektrisiert. Obwohl ich das schon 11 Mal gesehen habe, das elektrisiert mich immer wieder neu. Und wenn ich daran denke, bei Campus für Christus, was Sie mit dem Film Jesus erleben, dass überall in der Welt Menschen beim Sehen dieses Films zum Glauben an Jesus Christus kommen. Wenn wir dann noch darüber diskutieren, ob wir die Medien, egal in welcher Art und Weise, egal in welcher Form, nutzen und fragen, ob wir sie nutzen sollen, dann sage ich, Leute, macht doch eure Gemeinde zu, macht einen Schlüssel von draußen an, geschlossen, wir glauben nicht daran. Wenn wir Gott mit unserer Kleinkariertheit und mit unserer Begrenztheit Grenzen setzen wollen, dann müssen wir dagegen sein. Ich sage nicht, dass durch die Medien eine evangelistische Hochkonjunktur ausbricht. Aber wenn wir das Evangelium allen Menschen, so wie es diese biblischen Befunde hier sagen, geben wollen, dann müssen wir die nutzen. Dann müssen wir die Wege und Möglichkeiten nutzen, den Menschen es zu sagen. Schließlich steht in Lukas 14, geht hinaus auf die Landstraßen, an die Zäune und bittet sie hereinzukommen. Das sind Anweisungen, die uns gegeben sind. Und wir können uns nicht immer darauf verlassen, dass die Menschen noch zu uns kommen, sondern wir müssen zu ihnen hingehen. Das ist ja die Krux in manchen Kirchen, dass sie immer noch bei der Kommstruktur geblieben sind und nicht zur Gehstruktur übergegangen sind. Bringt das Evangelium hinaus. Lasst uns doch mal kurz in die Kirchengeschichte, in die nicht so ganz alte Kirchengeschichte gucken. Wer weiß es, wie Spurgeon gemacht hat? Er wird ja als König unter den Predigern genannt. Spurgeon, er stellte sich auf die Giebel der Dächer. Er hatte nicht überall eine Kanzel dabei. Stellte sich auf die Giebel der Dächer, um eine größere Menschenmenge zu erreichen. Finney ist nicht ganz so hoch gestiegen, der hat sich auf sein Pferd gestellt und hat vom Rücken des Pferdes herunter gepredigt, um die Menschen zu erreichen. Und es war ein Deutscher, Jakob Vetter, der sich schließlich und endlich, weil er es in England gesehen hatte, ein Zelt kaufte und eine Zeltmission begann. Und davon lebt die deutsche Zeltmission heute noch. Die Möglichkeiten und Mittel der damaligen Zeit genutzt, um das Evangelium weiterzusagen. Warum können wir das nicht tun? Was sind Medien? Medien sind einzig und allein ein Transportmittel. Meine Brille ist ein Medium. Das Mikrofon ist ein Medium. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir in unserer landeskirchlichen Gemeinschaft, ich bin in einem kleinen Ort mit 500 Leuten aufgewachsen, meine Familie, meine Eltern gehörten genauso wie viele andere in unserem kleinen Ort zur landeskirchlichen Gemeinschaft. Das war das Jahr 1965. Da kriegten wir waren die ersten Leute in der landeskirchlichen Gemeinschaft, einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und es war mein Patenonkel, der voll dagegen war und er war Ältester in der Gemeinschaft. Und er stellte den Antrag, dass meine Familie, vor allen Dingen mein Vater und meine Mutter, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen würden, weil sie sich ein Fernsehen gekauft hatten. Nachdem dieser Antrag gescheitert war, dauerte es nicht lange, dass wir immer freitags abends Besuch von meinem Onkel bekamen. Warum kam mein Onkel? Weil er so ein großer Fan von Krimis war. Und diese Krimis dauerten immer sehr, sehr lange. Und es war meistens schlafend bettgehende Zeit und wir als Familie gingen auch ins Bett. Aber mein Onkel blieb sitzen. Und mein Vater sagte dann immer obligatorisch zu ihm, wenn wir ins Bett gingen, Heini, vergiss das Licht nicht auszumachen und die Tür von außen zuzuziehen. Und das Fernsehen abzuschalten. Der ein halbes Jahr dafür war, vorher da war, uns auszuschließen aus der Gemeinde, war plötzlich der größte Fernsehfan. Für mich ein Spiegelbild der Situation, die ich später erlebt habe, diese große Ablehnung der Medien. Medien als, ich weiß es noch wie heute, als wir in der Gemeinschaft darüber diskutierten, ob wir einen Diaprojektor kaufen sollten. Alle hatten schon auf unserem Dorf bald ein Telefon und als der Prediger, der 15 Kilometer weiter in einer größeren Stadt lebte, ein Telefon haben wollte, wurde darüber diskutiert, ob denn auch der Prediger ein Telefon haben dürfte. Das sind alles Zeiten, da lachen wir heute drüber. Das hat es gegeben, das waren ja Medien und das war ganz gefährlich, dass man sich den Teufel ins Haus holte. Ich will nicht sagen, dass mit jedem Medium, das man ins Haus holt, auch negative Begleiterscheinungen dabei auftreten können. Aber ich darf doch nicht nur das Negative sehen, ich darf doch auch das Positive sehen. Und ich muss das Positive sehen. Und Gott hat uns hier Dinge anvertraut, liebe Geschwister, die wir nutzen sollen. Und deswegen, und das habe ich Ihnen auch am ersten Tag gesagt, ich bin ein Überzeugungstäter. Und wenn ich erkannt habe für mich, etwas ist richtig, dann gehe ich diesen Weg relativ konsequent. Und, ach, guck mal. Er hat so das diakonische Dienen, ne? Obwohl er ja Richter ist. Aber schon zum zweiten Mal. Und das Tolle, er kann mir wirklich das Wasser reichen. Überzeugungstäter. Fritz, ich danke dir herzlich. Ganz lieb von dir. Die Medien, wenn es gedruckt ist, wollen wir es ja alles noch so akzeptieren. Die vielen evangelistisch-missionarischen Zeitungen und Gemeindeblätter, die so verteilt werden, dem ist ja auch gar nichts Negatives zuzurechnen. Aber dann geht es ja schon los. Radio, na gut, nachdem man gehört hat, dass das über den Evangeliumsrundfunk klappte und dass Menschen tatsächlich über diese Sendungen zum Glauben kamen, war dieser Kritik auch schon weniger. Aber als die mit Fernsehen anfingen, da war los. Kamen dann die ganzen großen Schriftgelehrten, das sprechende Bild. Oh, ich weiß es noch, das war eine schöne Zeit damals. Und der damalige Direktor des Evangeliumsrundfunks, Horst Marquardt, der ja auch bei uns der Vorsitzende war und dafür auch verantwortlich, dass ich zur CAP gekommen bin, der hat richtig Prügel eingesteckt. Der musste schon ganz schön hart sein, um das alles durchzuhalten. Das sprechende Bild, das war das Thema überhaupt. In jedem zweiten Vortrag wurde mir dieses so richtig um die Ohren gehauen. Und das hat die Opposition innerhalb des christlichen Lagers ganz schön gekocht, dieses Thema. Der Udo Fach hat vielleicht davon das ein oder andere erzählt. Wir haben natürlich viele negative Begleiterscheinungen. Da ist zum einen die Textqualität und die Bildqualität damals gewesen. Und nicht jedes Medium ist ja gleich in Ordnung. Aber das Medium an sich ist erstmal wertneutral. Das Blatt Papier, das einfach so jungfräulich da liegt, das weiß ist, da kann das Positive wie das Negative drauf. Es kommt doch auf den Menschen an, der das macht. Hat jemand von Ihnen oder von euch ein Fotoapparat dabei? Wo? Darf ich den mal haben? Ich mache auch kein Bild, das wird sowieso nichts. Achtung,
Würde ich mir lieber kaufen.
Dieser Fotoapparat ist wertneutral, solange er da liegt und mit ihm nichts gemacht wird. Dann ist sogar das Objektiv objektiv. Aber sobald ich das Ding in die Hand nehme und damit ein Bild mache, fließt die ganze Subjektivität des Wolfgang Barke da rein. Und das Bild, was er macht, muss etwas aussagen oder soll etwas aussagen. Er will damit etwas bewirken. Er will etwas damit aussagen. Und dann ist die Objektivität dieses Fotoapparats durch die Subjektivität des Fotografen verändert worden. Und so ist das mit jedem Medium. Ich kann auf eine Seite durch einen... Vielen Dank. Ich habe mich kaputt gemacht. Ich kann mit einer Vierfarb- oder Mehrfachdruckerpresse die schönsten frommen Bilder, aber auch die schrecklichsten Bilder drucken. Und diesen Spagat müssen wir aushalten. Aber ich bin jetzt nicht dazu ausersehen, ausschließlich gegen das Negative zu wettern, sondern meine Aufgabe ist es sehr viel mehr, das Positive in die Medien hineinzutragen und die positiven Chancen der Medien zu nutzen. Und deshalb verstehe ich manche Christen nicht, die hier nicht die positive Seite sehen, sondern nur immer vom Negativen sprechen. Auf der anderen Seite bin ich dankbar, dass hier etwa 100 Leute zusammengekommen sind aus Österreich, die sagen, jawohl, wir wollen diese positive Chance des Mediums nutzen, um sie in unserem Lande für die Verkündigung des Evangeliums zu gebrauchen. Wir brauchen also das Evangelium, wir brauchen die Inhalte und wenn wir die Medien nutzen, dann darf das nicht dritt-, viert- oder fünftklassig sein. Sondern die Entscheidung bei der Mediennutzung ist die Qualität. Das kann man also nicht so mit der linken oder rechten Hand machen, sondern wir müssen genauso professionell arbeiten wie die säkularen Medien. Und das, liebe Geschwister und Freunde, kriegt man nicht für 5 Cent. Sondern Medienarbeit kostet auch Geld. Und wenn wir bereit sind, für Medienarbeit auch in die Tasche zu greifen, oder unsere Gemeinden, dann haben wir davon auch, in Anführungsstriche gesprochen, Erfolge. Schlecht Gemachtes wird uns von unseren Kritikern, den Leuten, die es professionell machen, irgendwann richtig gehend um die Ohren gehauen. Wenn wir journalistisch schlecht und auch von der Machart schlecht arbeiten, dürfen wir uns nicht wundern, wenn unsere Produkte, wenn ich das mal so sagen darf, oder unsere Ergebnisse bei der Bevölkerung nicht angenommen werden. Wenn wir uns und die Inhalt unserer Botschaft, nicht unserer, sondern der Botschaft Gottes, schlecht verkaufen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es ist jetzt genau 12 Jahre her. Ich war Mitglied oder bin Mitglied auch heute noch einer landeskirchlichen Gemeinschaft in der Nähe von Gießen in Heuchelheim. Und als ich in die Gemeinde kam vor 31 Jahren, trafen wir uns in einem etwas umgestalteten Wohnzimmer. Wenn man in diesen Raum reinging, knarrten die Dielen. Man traute sich auf dem Klappstuhl, auf dem man saß, sich nicht gerade groß zu bewegen, weil es immer knarrte. Und ich war alle 4 Wochen dann auch in der Gemeinde am Predigen. Und wenn ich auf der Kanzel stand, habe ich mehr gedacht, die musst du zusammenhalten, als schattig groß zu bewegen, denn das Ding bricht bald auseinander. Und wir hatten in unserer Gemeinde einen visionären Mann, der eines Sonntags, ich kann mich noch sehr gut erinnern, er heißt Karl Willi Weil, er hatte die Predigt übernommen, sich hinstellte und sagt, ich halte heute keine Predigt, ich will euch mal was erzählen. Und dann fing er an und sagte, liebe Geschwister, ich habe in den letzten Wochen viele Leute von euch besucht zu Hause. Ihr habt euch vielleicht gewundert und habe keinem erzählt, warum ich euch auch besucht habe. Sondern ich wollte mal sehen, wie ihr wohnt. Und dann habe ich festgestellt, wir wohnen alle in wunderschönen Wohnungen. Und das Haus Gottes ist eine Hundehütte. So kann es nicht bleiben, sagt er. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und schon fingen wir an zu planen. Wir haben über 2 Jahre geplant, haben, nachdem wir, das war sogar nach 2 Jahren gemerkt haben, es ist alles viel zu groß, wir schaffen das nicht, das Geld kriegen wir nicht zusammen, haben die Verantwortlichen die Pläne wieder eingepackt und 2 Jahre später haben sie wieder ausgepackt und haben gesagt, wir müssen nochmal neu rechnen. Und dann haben sie es hingekriegt. Und wir haben heute so ein wunderschönes Gemeindehaus, sind jetzt genau 10 Jahre in dem Gemeindehaus. Als wir damals bauten als Gemeinde, waren wir 42 Mitglieder. Und jetzt sind wir 111 Mitglieder. Und sind von 70 Gottesdienstbesuchern, mehr gingen in unseren Raum damals nicht rein, auf 150 bis 180 Gottesdienstbesucher gewachsen. Wenn der dabei geblieben wäre, wir hätten uns mit dem abgefunden, was wir als Gemeindehaus hatten, dann wären wir möglicherweise heute noch genauso klein oder noch kleiner geworden. Aber er hatte die Vision, diese Vision haben wir alle mitgetragen und haben auch mitgespendet finanziell. Uns geht es relativ gut, obwohl wir in der Zwischenzeit einen zweiten Pastor angestellt haben. Und die Gemeinde wächst. Heute Abend ist eine evangelistische Veranstaltung, bei der 110 Leute eingeladen sind und von denen sind mehr als 55 keine Christen, die sich angemeldet haben. Wir brauchen Visionen. Wir brauchen sowohl bei der Gestaltung unserer Gemeindearbeit, wir brauchen bei der Gestaltung auch oder Ausgestaltung unserer Räumlichkeiten bis hin zur Medienarbeit Visionen, auf die wir uns einigen, nicht um uns als Gemeinde groß zu machen, sondern um die Botschaft des Evangeliums den Menschen zu sagen. Einem Menschen, dem wir ein zerknäultes Stück Papier in die Hand geben, der wird das nicht annehmen. Was will der denn? Aber wenn ich ihm was Gutes, von der Gestaltung her Gutes in die Hand gebe, ist doch dessen Bereitschaft, es entgegenzunehmen, sehr viel größer, als wenn das was Zusammengedrücktes ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Visionen haben. Visionen haben, wie wir die Menschen an den Hecken und Zäunen in aller Welt mit dem erreichen, was wir als das Wichtigste erkannt haben. Wir haben es ja schon, aber wir dürfen jetzt nicht Egoisten bleiben, sondern teilen, sollen die Botschaft den Menschen weitersagen, hinbringen, zugehen, ausstrahlen über Rundfunk und Fernsehen, über Internet und alle Kommunikationsmöglichkeiten von Facebook bis Twitter, die wir zur Verfügung haben. Und deshalb ist es so wichtig. Und ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist, dass dieser Antrieb zu dieser Art der Mission, dieser Antrieb nicht aus einer Großmannssucht herauskommt. Nicht herauskommt, weil wir etwas darstellen wollen, weil wir auch wer sein wollen, möglicherweise als Konkurrenz zu anderen großen Institutionen oder wir wollen es als freikirchliche Gemeinden in Österreich mal den beiden Großkirchen, der ganz großen Kirche, den Katholiken und den Lutheranern oder den evangelischen Landeskirchen, wollen wir es mal zeigen. Das wäre die falsche Motivation. Die Liebe Jesu dringet uns also. Das muss unsere Motivation sein. Die Liebe Jesu dringet uns also. Die Frage ist, gehen unsere Eingeweide noch durcheinander, wenn wir darüber nachdenken, dass der Familienangehörige XYZ, der Arbeitskollege XYZ, der Freund XYZ noch nichts von Jesus weiß, noch nicht zu Jesus gehört? Liebe Freunde, der Vorsatz Gottes, alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Dieser Vorsatz Gottes, der muss uns in unseren Absatz gehen. Der muss uns motivieren, aktiv aktiv zu werden. Der muss uns motivieren, quer zu denken. Nicht nur geradlinig nach vorne. Das ist wichtig, geradlinig. Das ist das, was Luther geholfen hat. Aber auch mal nach links und rechts zu schauen, da sind auch noch Menschen. Aber die Linie, die Ausrichtung auf Jesus hin nicht zu verlieren. Und die Menschen, die rechts und links am Wegesrand sind, mitzunehmen. Mit der Botschaft des Evangeliums, nicht mit unserer Ideologie, nicht mit unserer Philosophie und auch nicht mit unserer Großmannssucht, sondern aus der Liebe Jesu heraus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Christen uns mit der Frage der Medien sehr viel konkreter auseinandersetzen, als wir es vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Aber im gleichen Zusammenhang warne ich auch vor einer Medieneuphorie. Ich weiß, als 1983 der private Rundfunk in Deutschland eingeführt wurde, was für Gedanken, Äußerungen und Gedankenspiele wir alle hatten. So mal mit Verlaub gesagt, die Großevangelisation, die Erweckung bricht aus. Flöte pfeifen. Schund und Schmutz ist auch mit dem Privaten gekommen. Und zwar damals schlimmer noch als heute. Es gab Sendungen, den Namen möchte man nicht sagen, sage ich auch nicht. Das war auch da. Aber deswegen sagen wir, schlagen uns in die Büsche und machen dich mit. Nein, in das graue Feld, das da ist, müssen die Farbkleckser oder Farbkleckse des Evangeliums hinein. Und deshalb sind wir aufgerufen, uns vom Evangelium her leiten zu lassen, uns mit dem Evangelium in die Medien hineinzubewegen und bestehende Initiativen zu unterstützen. Und deshalb bin ich so unendlich dankbar, was beispielsweise, ich kann jetzt nur für den ERF Deutschland sprechen, ich kenne die Arbeit des ERF hier in Österreich nicht, aber man kann ja ERF Deutschland auch empfangen. Ich will nicht für die einen oder gegen die anderen sprechen, da bin ich weit von entfernt. Aber ich bin dankbar. Jetzt müssen wir mal vorstellen, wie lange der ERF aus Deutschland das schon macht. Über 50 Jahre. Wie viele sind es jetzt, Udo? 59 sind 41, 41 und 14 dazu, 54 Jahre. Also 54 Jahre sendet der Evangeliumsrundfunk. Und jetzt kommt's ohne staatliche Gebühren. Alles auf Spenden, weil Menschen dieser Arbeit nicht egal oder nicht gleichgültig ist, sondern weil Menschen Erfahrungen mit diesem Programm gemacht haben, und andere Menschen gesehen und erlebt haben, die durch diese Sendungen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und nur so kann Medienarbeit, egal wie wir sie tun, machen. Wir beispielsweise geben ein Magazin heraus, das christliche Medienmagazin Pro. Und dieses Magazin hat die erfreuliche Entwicklung, dass es eine der ganz wenigen christlichen Zeitschriften ist, die Auflage steigert. Bisher bin ich unendlich dankbar für. Und das Tolle ist, und das hätte ich nie gedacht, als ich mit dem Ding angefangen habe, dass die Herausgabe dieses Magazins, das kostenlos verschickt wird, durch die Spendenrückflüsse gedeckt ist. Das ist faszinierend. Und deswegen können wir so arbeiten, können dieses Magazin kostenlos weitergeben. Vor anderthalb Jahren kriegte ich einen Brief von einer 80-jährigen Frau, und das ist für mich das tollste Erlebnis überhaupt. Eine 80-jährige Frau, die kein eigenes Konto hat, die hat kein Fernsehen, kein Radio, ganz bescheiden. Sie hat aber einen Hauskreis, und in diesem Hauskreis in Bayreuth kommen alles ältere Menschen. Und eines Tages schrieb sie mir: Lieber Herr Barke, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir für meinen Hauskreis, für jedes Mitglied ein Exemplar schickten. Und ich werde in Zukunft diese Exemplare in jedem Haus, also dann, wenn es erscheint, verteilen. Und das hat sie so ein, zwei Jahre gemacht. Und eines Tages schrieb sie mir dann, die war schon, konnte kaum lesen, die las mit Lupe, aber diesen Brief hat sie geschrieben: in so großen Buchstaben, dass sie, ich glaube, 6 oder 8 Seiten waren das, weil sie so groß schrieb. Und dann hat sie noch in Sütterlin geschrieben, was ich gar nicht konnte, aber im Evangeliumsrundfunk gibt es eine Dame, die kann Sütterlin. Und der habe ich den Brief geschickt und die hat mir den noch übersetzt. Dann schrieb diese Frau, also Gott hätte ihr das aufs Herz gelegt, zu sammeln, Geld zu sammeln, um diese Herausgabe der Zeitschrift für die nächste Zeit zu finanzieren. Und dann hat sie mehrere Wochen lang, ich glaube, wenn ich den Betrag gesehen habe, relativ penetrant unter ihren Freundinnen und Freunden im Hauskreis gesammelt. Und dann schrieb sie mir in Sütterlin, sie werden in nächsten Tagen eine Überweisung von Herrn Doktor sowieso bekommen. Der ist Mitglied bei uns im Hauskreis und der überweist Ihnen eine Spende in unserem Auftrag, denn ich habe kein eigenes Konto. Und dann kommen sage und schreibe 5.000 Euro. Das war ein absoluter Wahnsinn. Ich kann Ihnen sagen, ich habe da gesessen, habe geheult. Ich habe wirklich geheult. Eine Frau mit 80 Jahren, die sammelt und sammelt und sammelt, um diese Arbeit zu finanzieren. Und da ist für mich dann der Punkt gewesen, wo ich sagte, wenn das nicht von Gott ist, was dann? Und die braucht man ab und zu mal auch in der Medienarbeit, in der christlichen Medienarbeit, solch eine Bestätigung. Um zu sehen, bist du noch auf dem richtigen Weg oder bist du nicht mehr auf dem richtigen Weg? Wir werden ja als Journalisten, wenn wir im Medienbereich tätig sind, manchmal sehr selbstherrlich. Unangreifbar, unantastbar. Wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen oder mit der Muttermilch aufgesogen. Und dann, wer einen kritisieren will, der muss schon ganz schöne Geschütze auffahren. Selbstherrlichkeit ist oft angebracht. Nein, nicht angebracht, sondern vorhanden. Und deshalb ist mir dann solch ein Brief ganz wichtig, wo Leute sagen, ihr seid noch immer auf dem richtigen Weg. Aber die anderen Briefe, die kritisch kommen, darf man nicht im Papierkorb schmeißen, sondern muss die auch berücksichtigen. Und die nehmen auch zu. Denn wenn jüngere Leute die Verantwortung übernehmen, vergessen die manchmal die große Linie. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieses Medienengagement, Christ und Massenmedien, dass dieses Medienengagement immer abgedeckt wird durch den Auftrag Jesu Christi. Liebe Geschwister und Freunde, lasst uns Hörende bleiben. Lasst uns Beauftragte sein. Lasst uns Botschafter sein in dieser Welt. Bei uns in Gießen gibt es einen, ich sag mal ein bisschen vorsichtig, relativ extravaganten Christen. Der hat immer einen Infostand in der Stadt mit christlichen Schriften. Hat eine Visitenkarte, auf der steht sein Name mit Anschrift und als Dienstbezeichnung steht Botschafter drauf. Die Leute wundern sich, weil der kann auch anständig penetrant mit dem Evangelium umgehen. Das kann einen auch manchmal nerven. Und auf der Rückseite seiner Visitenkarte steht dann der Beruf Botschafter Jesu Christi. Das ist grenzwertig, sage ich mal. Vor allen Dingen in der Art und Weise, wie er auftritt. Aber von der Bezeichnung her finde ich das toll. Wir sind Botschafter Jesu Christi in dieser Welt. Und als diese Botschafter, und ein Botschafter hat immer den Auftrag, seinen Dienstherrn zu vertreten und in seinem Auftrage unterwegs zu sein. Liebe Geschwister und Freunde, lasst uns als diese Botschafter unterwegs sein. Im Namen Jesu Christi. Mit den Medien, nicht in einer Medieneuphorie, mit einer kritischen Distanz, aber mit der Chance, das Evangelium den Menschen zu bringen. Gott hat uns, ich habe zu Anfang hier den Paul Deitenbeck zitiert und ich will ihn wieder zitieren. Paul Deitenbeck hat mir gesagt, geh im Namen Jesu Christi, so wie es der Paulus gemacht hätte. Paulus hätte evangelisiert und hätte dann bei seinen übers Radio und Fernsehen evangelisiert und hätte dann auf seinen Missionsreisen geguckt, was übrig geblieben ist von dem, was er gemacht hat. Lasst uns unterwegs sein. Wir haben eine so großartige Botschaft, in die Jesus Christus jeden Tag neu unsere Köcher, die wir zur Verfügung haben, mit dem Füllhorn füllt. Ich bin 1982 für 4 Wochen in einer deutschen Gemeinde in Kanada gewesen. Und diese Kanada in in Edmonton, diese Gemeinde hatte ein großes Ferienzentrum in den Bergen. Und dort gab es ein riesengroßes Bild im Speisesaal, überdimensional groß, ein Bach. Und in dem Bach lag ein Kelch. Und das Wasser floss in den Kelch, aber floss wieder heraus. Sah man richtig, das passte nicht alles rein, floss raus. So ist das mit der Gnade und mit dem Auftrag Gottes. Der Auftrag Gottes fließt in übergroßem Maße in den Köcher, den wir zur Verfügung stellen, hinein. Und weil nicht alles reinpasst, was wir rausholen, weil noch mehr reinfließt, müssen wir uns sputen, diesem Auftrag gerecht zu werden. Und diesem Auftrage wünsche ich Ihnen, dass Sie mit Jesus unterwegs sind. Gott segne Sie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.